Einen schönen guten Morgen auch von meinerseits. Ich denke, das Video eben hat schon einen ganz guten Einblick gegeben in das Buch der Richter. Ich denke, es war echt spannend, wie man es fertiggebracht hat, in so kurzer Zeit so prämiert die Aussage vom Richter rüberzubringen. Ja, es wird heute Morgen eine etwas herausfordernde Predigt sein, weil das Buch der Richter ist nicht einfach zu verstehen. Und ich möchte auch noch ein bisschen was von der Einführung reinpacken, was auch nicht so einfach zu verstehen ist. Ich hoffe, dass ihr dabei bleibt, dass ihr bis zum Schluss dabei seid und dass ihr Gewinn habt für euer persönliches Leben. Ich habe Gewinn gehabt für mein Leben mit der Beschäftigung und das wünsche ich euch auch. Wir haben heute Morgen das Thema Gottes Treue bleibt. Aber damit Gottes Treue bleiben kann, muss ja vorher was kommen. Deswegen habe ich es genannt, Etappen des Niedergangs, Gottes Treue bleibt. Das haben wir eben ja gesehen gehabt, es gibt Etappen des Niedergangs bei Israel. Meine Frau liest manchmal ein Buch von hinten, um zu sehen, wie das Ganze ausgeht. Ich denke, es machen einige mal hinten schauen, kurz mal schauen, wie geht das Ganze aus. Aber man nimmt sich eigentlich die Spannung damit weg, ist eigentlich schade, weil dann ist eigentlich, man weiß mal, wie es ausgeht. Aber hier im Buch der Richter können wir das ruhig machen, wir können von hinten mal schauen, was im letzten Vers steht. Wenn jemand eben aufgepasst habt, habt ihr mit Sicherheit alle, dann wisst ihr, was im letzten Vers steht. Aber jetzt möchte ich ein paar Leute hören hier. Was steht im letzten Vers der Buch der Richter? Nicht die Bibel aufschlagen. Richter 21, Vers 25. Sie hatten keinen König, jawohl. Und was war die Folge? Genau, sehr gut. Das ist das, genau. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel und die Folge, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Nicht in Gottes Augen, sondern in seinen Augen. Das ist so ein Stück weit der Schlüssel von dem Buch der Richter. An jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das heißt eigentlich, jeder hat sich den Maßstab selbst zurecht gemacht. Anstatt im Maßstab von 2 Meter hat jeder sich passend gemacht, so wie er passt in seinen Augen. Das, was Gott gesagt hatte, ist nicht so wichtig, sondern ich habe meinen eigenen Maßstab. Was recht ist in meinen Augen, das wurde gemacht. Und eine Gesellschaft, die sich von Gott entfernt, wird dadurch sichtbar, indem sie tut, was recht ist in seinen Augen. Das erleben wir heute, denke ich, auch in vielen Bereichen des Lebens. Es werden Gesetze gemacht, die Gebote Gottes werden mit Füßen getreten, weil man eben entscheidet, was recht ist in seinen Augen. Ich möchte zuerst mit euch nochmal den Hintergrund anschauen, und zwar eine Gegenüberstellung aus der Zeit von Josua und aus der Zeit vom Richter. Was waren denn die wesentlichen Unterschiede von Josua und von Richter? Josua, da war es so, da war eben eine Generation, die hat gehorcht auf Gott. Sie haben das getan, was Gott gesagt hat. Es gab natürlich auch Ausnahmen da. Und bei Richter, das ist eine Generation, die fällt von Gott ab. Beim Buch Josua ist Sieg die Regel. Auch da, bis auf wenige Ausnahmen, haben sie gesiegt. Und im Buch der Richter ist auch bis auf wenige Ausnahmen eben Niederlage die Regel. Im Buch Josua ist Israel der Herr der Kanaaniter. Und im Buch der Richter, da ist Israel Knechte, kann er da, die werden geknechtet. Und Josua berichtet, dass Israel unter dem Wohlgefallen Gottes gelebt hat. Sie haben getan, was Gott wollte. Wir kennen auch den Vers, wo Josua sagt, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und im Richter taten sie, was Gott missfiel, woran Gott keinen Gefallen hatte, was Gott erzürnte. Und beim Josua sehen wir das Gericht eben über die Völker. Und beim Richter, wie Gottes Gericht über Israel kommt. Ich denke, ganz kurz können wir sehen, den Unterschied zwischen dem Buch Josua und dem Buch Richter, wie Israel sich verhalten hat und wie es einfach Auswirkungen gehabt hat auf ihr ganzes Leben. Und was ist der Grund, was ist die Ursache für diesen Unterschied, wie Israel mit Gott im Buch Josua lebt und mit Gott umgeht und wie Israel mit Gott im Buch der Richter umgeht? Was ist da der Unterschied? Warum ist das so? In Kapitel 2, die Claudia hat es eben gelesen, heißt es, es kam eine Generation auf, die den Herrn nicht kannte, noch seine Werke, die er in Israel getan hatte. Sie wussten vielleicht manches von ihm und hatten vielleicht den Namen Gottes gehört, aber sie kannten ihn nicht. Wissen und Kennen ist was anderes. Wir wissen alle, wer die Bundeskanzlerin Merkel ist, aber persönlich, denke ich, kennt sie keiner. Ich denke, dass keiner mit ihr Abend gegessen hat und sich mit ihr ausgetauscht hat. Keiner hat eine persönliche Beziehung zu ihr. Israel wusste von Gott, aber sie kannten ihn nicht persönlich. Sie hatten keine persönliche Beziehung zu Gott, so wie wir eben keine persönliche Beziehung zu Merkel haben. Es reicht nicht, wenn wir ein Wissen von Gott haben, sondern eine persönliche Beziehung zu Gott ist notwendig. Ja, und die Folge, dass sie keine persönliche Beziehung hatten, dass eine ganze Generation vom Herrn abfällt. Wie konnte das passieren? Josua war ein großes Vorbild gewesen von Treue Gott gegenüber. Und ganz plötzlich erleben wir, wie eine nachfolgende Generation von Gott abfällt. Nur weil eine Generation treu ist, heißt das nicht, dass sich automatisch die Treue auf die nächste Generation überträgt. Auch wenn ich vielleicht treu bin in meinem Leben, in manchen Punkten, heißt das auch nicht, dass ich in anderen Phasen meines Lebens wieder untreu werde. Warum waren sie abgefallen? Ja, sie hatten die Werke Gottes vergessen. Wenn es eine Familie gewesen wäre, die abgefallen ist, oder wenn es vielleicht ein Stamm gewesen wäre von den 12 Stämmen, aber hier heißt es, eine ganze Generation war es. Ich denke, es war ein Versäumnis gewesen, der älteren Generation das Recht weiterzugeben, was sie mit Gott erlebt haben, was sie mit Gott erfahren haben. Im Neuen Testament heißt es auch, das, was ihr gehört habt, was ihr gelernt habt, gibt es weiter an die nächste Generation. Und Moses sagte, die Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir einprägen und an die Pfosten des Hauses schreiben. Das hat ja heute noch die Juden, die frommen Juden haben so ein kleines Kästchen an der Tür. Und immer wenn sie ins Haus gehen, sollen die an das denken, was Gott quasi geschrieben hat, was Gott ihnen weitergegeben hat. Und so war es auch für Israel wichtig gewesen, das, was Gott ihnen gegeben hat, was Gott ihnen anvertraut hat, dass es weitergegeben wird an die nächsten Generationen. Das Weitergeben auch bei uns heute kann nicht nur im Gottesdienst geschehen. Es muss unserem ganzen Leben was Normales sein, dass wir weitergeben von dem, was Gott Großes getan hat. Und wir lesen auch hier in der Bibel, es braucht Zeichen der Erinnerung an die großen Taten Gottes in unserem persönlichen Leben, aber auch im Leben unserer ganzen Gemeinde. Und deswegen hat Gott dem Josua befohlen, 12 Gedenksteine aufzurichten. Und Josua richtet diese Steine auf, und zwar in Gilgal. Und die Kinder werden fragen, warum sind diese Steine hier? Was hat es mit den Steinen auf sich? Und dann soll quasi erklärt werden, was Gott Großes getan hat. Und ich glaube, es ist auch für uns wichtig, dass wir auch solche Gedenksteine aufrichten. Wir müssen keine Steine hier vorne hinstellen, aber einfach Gedenksteine in unserem Leben, wo wir darüber nachdenken, was hat Gott Großes in deinem Leben getan, in meinem Leben getan, im Leben unserer Gemeinde getan. Darüber nachdenken und in Staunen kommen und immer neu dankbar sind und diesen großen Gott ehren und preisen. Aber wir haben gesehen gehabt, Israel hat es nicht getan, das war ein Versäumnis der älteren Generation, der jüngeren Generation von diesen großen Taten zu erzählen, die Gott getan hat. Ja, es ist wichtig, dass die Älteren den Jüngeren weitererzählen, wie sie Gott erlebt haben, wie sie durch Krisen gegangen sind, wie sie durch Schwierigkeiten gegangen sind, wie sie erlebt haben, wie Gott sie getragen hat, auch wenn sie es vielleicht selbst gar nicht mehr gelebt haben, gar nicht mehr gespürt haben, wie Gott trotzdem da war. Und wenn wir das nicht machen, dann machen wir uns mitschuldig an der nächsten Generation. Und es ist eine Tragik, was hier passiert, dass eine Generation quasi völlig anders lebt als die nächste Generation, weil sie scheinbar zu wenig mitbekommen haben von den großen Taten, die Gott getan hat. Nach Josuas Tod machten sie erstmal wieder gut weiter. Sie hatten einen guten Anfang. Ich lese mal Kapitel 1 vom Richter, die ersten drei Verse. Und es geschah nach dem Tod Josuas. Da befragten die Söhne Israel den Herrn und sagten: Wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen? Und der Herr sprach: Juda soll hinaufziehen. Sieh, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Das ist ein sehr guter Anfang. Was machen sie? Sie fragen nach Gott. Wer von uns soll hinaufziehen? Und Gott sagt ganz klar: Juda soll hinaufziehen. Und er sagt noch weiter: Siehe, ich habe das Land in deine Hand gegeben. Sie erlebten nach dem Gebet, nach dem Fragen Gottes, eine Gebetserhörung. Gott hat geantwortet, eine Verheißung, und sie gingen vorwärts. Was wir daraus lernen können für unser Leben: der Glaube, der nimmt Gottes Verheißung in Anspruch. Gott hat gegeben. Gott hat gesagt: Ich habe gegeben. Aber eigentlich verrückt, Gott hat gar nichts gegeben. Momentan haben sie noch gar nichts erlebt. Gott hat nur eine Zusage gegeben. Aber ihr äußerer Zustand war noch genauso wie vorher. Nur Gott hat eine Zusage gegeben: Ich werde dir geben. Da werden wir erinnert an Hebräer 11, Vers 1, heißt es: Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Juda hat nichts gesehen. Er hat Gott geglaubt, er hat Gott vertraut. Und er hat gesagt: Ich habe das Land in deine Hand gegeben. Gott hat gegeben und sie sollten nehmen. Was hat Gott dir in deinem Leben gegeben, was du im Glauben einnehmen sollst? Vielleicht ein Beispiel: Wenn du in Schwierigkeiten bist, und jeder hat Schwierigkeiten und Sorgen, dann ist es wichtig, dass wir seine Verheißungen für unser Leben in Anspruch nehmen. Ich möchte gerade mal einen Vers dazu sagen, und zwar aus Josua 1, wo es heißt: Sei getrost und unverzagt. Warum? Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Wenn wir Lasten haben und nicht mehr ein- noch auswissen, dann ist es wichtig, dass wir das in Anspruch nehmen, getrost und unverzagt zu sein. Das ist das, was Gott in dem Vers sagt. Oder eine andere Verheißung heißt es, dass wir auf Gott das wälzen sollen, was uns beschäftigt. Wälze auf Jehova die Last deines Weges. Da heißt es weiter: Lass dein Vertrauen auf ihn ruhen, er wird handeln. Und hier ist auch eine ganz klare Aufgabenverteilung in diesem Vers drinne. Das heißt, wälze auf Jehova die Last deines Weges. Das ist unsere Aufgabe, dass wir Gott die Lasten unseres Weges bringen. Und dann geht es weiter: Lass dein Vertrauen auf ihn ruhen. Das ist auch unsere Aufgabe, dass wir sagen: Gott wird es recht machen. Und jetzt kommt Gott. Dann heißt es weiter: Und er wird handeln. Lass dein Vertrauen auf ihn ruhen. Er wird handeln. Er wird nicht so handeln, wie wir uns das vorstellen, aber er wird handeln, so wie es für unser Leben, für dein Leben, für mein Leben am besten ist. Und das ist, denke ich, entscheidend. Unsere Aufgabe ist es, unsere Lasten auf Gott zu werfen. Und unsere Aufgabe ist es, unser Vertrauen auf ihn ruhen zu lassen. Und das ist ganz gewaltig schwer. Das ist eine Aktivität, Vertrauen ruhen zu lassen, bei ihm zu lassen, die Lasten nicht wieder zurückzunehmen, immer wieder neu auf ihn zu werfen. Das ist ein Kampf, das ist nicht so einfach. aber wir sollen es ruhen lassen bei ihm, ruhen in ihm. Er macht's richtig. Und dann heißt es, er wird handeln. Er wird handeln, er wird es recht machen, er wird es wohl machen. Rechne mit Gottes Macht in deinem Leben. Gott setzt seine Macht in unserem Leben ein, wenn wir ihm treu nachfolgen. Und Gott hat sich mächtig und treu erwiesen, wenn Israel ihm treu diente und ihm nachfolgte. Und umgekehrt, sie hatten Niederlagen erlebt, wenn sie Gott nicht fragten, was sie tun sollten und ihm nicht treu dienten. Ein Beispiel. Wir kennen die Geschichte von Achans Diebstahl. Gott hatte gesagt, es sollte alles verbannt werden, es sollte alles quasi beseitigt werden. Achan hat gemeint, er könnte ein bisschen was zurückhalten. Und damit hat er Gott eben nicht die Treue erwiesen, war ungehorsam gewesen und dadurch hat Israel eine Niederlage erlitten. Was lernen wir daraus? Gottes Segen fließt in unserem Leben, wenn wir ihm gehorchen und ihm vertrauen, so wie es auch Israel erlebt hat. Im Buch der Richter, da wird Gottes Macht und auch seine Allmacht deutlich. Alles, was Gott in unserem Leben fügt, soll dazu dienen, dass seine Macht sichtbar wird. Gott wollte auch die Macht und seine Macht kundtun durch sein Umgehen, durch sein Verhalten mit Israel. Rechnen wir mit Gottes Macht in unserem Leben. Als Israel treu mit Gott lebte, erlebten sie umso mehr die Macht Gottes. Aber er hält uns nicht wegen unserer Treue, sondern wegen seiner Macht. Und wegen seiner Treue. Dann ist interessant, dass der Judas sagt, ab Vers 4 und Judas ab Vers 3b, zieh mit mir hinauf in mein Los, dass wir gemeinsam gegen die Kanitter kämpfen, da will ich auch mit dir in dein Los ziehen. Da zog Simeon mit ihm und Judas zog hinauf und der Herr gab die Kanaaniter und Perisiter in ihre Hand. Ich habe es oben überschrieben, miteinander, jeder wird gebraucht. Judah war ein starker Mann, ein starker Stamm und brauchte eigentlich niemand zum Kämpfen. Es war ein Riesengebiet gewesen und auf eine Anzahl waren sie sehr groß. Simeon war so ähnlich wie so ein Stadtstaat mitten in Juda. Und trotzdem sagte Juda, Simeon, geh mit mir, kämpf mit mir. Ich denke, es ist ein schönes Bild auch für die Gemeinde. Jeder wird gebraucht mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten. Und ja, Gott hat eben es wahrgemacht, die Kanaaniter wurden in die Hand der Söhne Juda und Simeon gegeben und sie hatten den Sieg erlebt. Sehen wir einfach, alle Gaben werden gebraucht, auch wenn wir sie meinen, sie sind noch zu klein. Ja, generell haben wir eben schon in der Einführung gesehen, geht es hier um furchtbare Kriege, um furchtbare Dinge. Das ist alles sehr grausam, was wir lesen. Und manche sagen auch, sie können den Gott des Alten Testaments nicht richtig verstehen oder können damit nichts anfangen. Das ist auch nicht einfach. Ein Beispiel, Adoni Bezek, ich lese mal die Verse. Und Judah zog hinauf und der Herr gab die Kanaaniter und die Perisiter in ihre Hand und sie schlugen sie bei Bezek, 10.000 Mann. Und sie fanden den Adoni Bezek in Bezek und kämpften gegen ihn und sie schlugen die Kanaaniter und die Perisiter. Und Adoni Bezek floh, sie aber jagten ihm nach, packten ihn, hieben ihm die Daumen, seine Hände und die großen Zehen seiner Füße ab. Da sagte Adoni Bezek, 70 Könige, denen die Daumen ihrer Hände und die großen Zehen ihrer Füße abgehauen waren, lasen Reste auf unter meinem Tisch. So wie ich getan habe, so hat Gott mir vergolten, und sie brachten ihn nach Jerusalem, dort starb er. Furchtbare Dinge, die wir lesen, grauenhafte Szenen. Es werden Daumen abgeschlagen, aber der Adonibesek empfand es sogar noch als gerecht. So wie ich anderen getan habe, so ist auch jetzt mir getan worden. Das war barbarisch, was hier eigentlich geschah. Aber es war wirkungsvoll. Der Verlust des Daumens erschwerte es, na eben eine Waffe zu tragen. Wenn der Daumen weg ist, kann ich schlecht mit der Waffe umgehen. Und der Verlust des großen Zehens, ja, der hinderte eben beim Kampf, beim Laufen. Und der König ist ja derjenige, der vorangehen sollte im Kampf. Und dadurch, dass die Daumen weg waren und dadurch, dass die Zehen weg waren, konnte er nicht beim Kampf rausmarschieren. Aber wir sehen hier einfach die Grausamkeit und die Gottlosigkeit der kanaanitischen Völker. Sie waren sehr grausam in ihrem Vorgehen und total im Götzendienst verstrickt. Kinderopfer und viele, viele andere grausame Dinge wurden dort getan. Und ich denke, eine ganz wichtige Bibelstelle, die wir dazu aufschlagen sollen, ist 1. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 16. 1. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 16. Und da spricht nämlich Gott zu Abraham und sagt dem Abraham was ganz Wichtiges, was auch für uns wichtig ist, um das Ganze zu verstehen. Da heißt es: Du aber, ist Abraham gemeint, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden, und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Jetzt kommt es: Denn das Maß der Schuld der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Gott sagte schon zu Abraham, dass Israel nach Ägypten muss und dort eben so lange bleiben muss, bis das Maß der Kanaaniter voll ist, das Maß der Sünde voll ist. Und das, hier nehmen wir quasi einen Einblick in Gottes Gedanken, wie Gott die Situation beurteilt. Und dieser Einblick hilft uns zu verstehen, wie viel Geduld Gott mit den kanaanitischen Völkern hatte. Wie lange er gewartet hat. Es waren eben nicht unschuldige Völker, sondern sie waren grausam, und nach der Stelle, die wir eben gelesen haben, waren sie gerichtsreif geworden. Da sehen wir, Gott ist langsam zum Zorn, groß an Gnade und groß an Güte. Und Gott wusste auch, dass die kanaanitischen Völker zur Gefahr für Israel werden würden, wenn sie nicht völlig ausrotten würden. Und deswegen hatte Gott ihnen den Befehl gegeben, sich nicht zufrieden zu geben mit dem, was Gott durch Josua erreicht hatte, sondern eben das ganze Land in Besitz zu nehmen und die Völker auszurotten. Kanaan ist ein Bild für Sünde und für Gericht. Und so wie sich Israel davon trennen sollte, so ist auch für uns wichtig, dass wir uns von der Sünde trennen und von all dem, was Gott zuwider ist, was Gott hasst, was Gott nicht will. Dass wir einen Schnitt machen, so wie quasi Gott Israel aufgefordert hatte, einen Schnitt zu machen, dass auch wir in unserem Leben einen Schnitt machen mit dem, was Gott nicht gefällt. Aber es kommt anders. Sie machen faule Kompromisse. Nach einem guten Anfang mit Gott kommt die Gefahr, eben sich mit dem Erreichten zufrieden zu geben. In Kapitel 1, Vers 19, ich lese mal ab Vers 18, da heißt es: Doch nahm Juda, Gaza und sein Gebiet nicht in Besitz, ebenso Aschkelon und sein Gebiet, Ekron und sein Gebiet. Dann heißt es wieder: Aber die Bewohner der Ebene waren nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Sie vertrieben nicht, sie konnten nicht vertreiben, jetzt kommen plötzlich die eisernen Wagen. Gott hätte einen Weg gehabt, die eisernen Wagen zu vertreiben. Gott hat das Ziel gehabt, Gott wollte es. Und dann denken, als Israel vor Jericho stand, da hatten sie dicke Mauern gehabt, furchtbar dicke Mauern. Und sind im Glauben um diese Mauern gezogen. Und sie haben erlebt, wie Gott diese Mauern hat einfallen lassen. Im Glauben haben sie gehandelt und Gott hat geholfen. Und in vielen anderen Dingen auch, wo sie durchs Rote Meer gegangen sind, sind sie im Glauben unvorstellbar. Hier waren die Fluten, sind sie reingegangen, die Priester, und sind durch das Rote Meer durchgegangen, im Glauben. Und hier sind ein paar eiserne Wagen, und das heißt, sie konnten nicht vertreiben. Sie hatten nicht mehr an den Gott Israels geglaubt, der groß und mächtig und stark ist. Nochmal zurückblenden von eben, unter anderem, weil die Generation vorher das nicht in rechter Art und Weise weitergegeben hat. Kompromisse mit dem Feind, die führen zur Knechtschaft. Hier sehen wir das erste Aber. Da heißt es dann Vers 30, Zebulun vertrieb nicht die Kanaaniter. Und dann geht es weiter. Sie wohnten plötzlich in ihrer Mitte und wurden fronpflichtig. Das waren echt gute Geschäftsleute. Die haben gesagt, warum soll ich sie umbringen? Warum soll ich das tun, was Gott gesagt hat? Fronpflichtig habe ich doch viel mehr davon. Die helfen mir ein bisschen mit. Es gibt noch eine Geschichte, da hat der König Saul ähnlich gedacht gehabt. Gott hat gesagt, alles soll umgebracht werden, auch die Tiere. Und der Saul lässt die Tiere leben und sagte, ich will damit Gott ein Opfer bringen. Und da kommt dieser ganz bekannte Vers, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widder, denn Ungehorsam ist wie Sünde und wie Zauberei. Da war auch so eine Anführungsstriche Kleinigkeit, aber Gott beurteilt diese Kleinigkeit, die wir als Kleinigkeit sehen, ganz anders. Ja? Es war eben totaler Ungehorsam gewesen. Und hier hatten sie ja, geschäftssüchtig einfach die Kanaaniter zu Fronpflichtigen gemacht, die für sie gearbeitet haben, die vielleicht für sie die Tagesarbeit gemacht haben. Aber das war nicht das, was Gott gesagt hat. Ja, die wohnten mitten unter ihnen und jetzt wird es umgekehrt. Vers 34, das ist echt interessant. Vers 34, da heißt es, und die Amoriter drängten die Söhne Dan ins Gebirge, denn sie gaben ihnen nicht die Möglichkeit, in die Ebene herabzukommen. Jetzt plötzlich wird der Feind stärker. Erinnern wir uns daran nochmal, Gott hat gegeben. Gott hat alles gegeben. Aber durch ihre faulen Kompromisse, durch das, wo sie einfach nicht das umgesetzt haben, was Gott gesagt hat, kommen sie dahin, dass sie plötzlich nicht mehr können. Der Feind wird stärker und die Amoriter drängen den Stamm Dan zurück ins Gebirge. Ich denke, so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir dem Feind, dem Teufel in unserem Leben Raum lassen, in Dingen, die ja, im persönlichen Leben Raum lassen, dann hat das keinen Stillstand, es bleibt nicht stehen, sondern es geht weiter. Und wir werden geistlich lahmgelegt und der Teufel bekommt ein Anrecht in unserem Leben, kommt eine Macht. Jetzt kommt eine Konsequenz und eine Wende. Claudia hat es eben gelesen, Kapitel 2. Ich lese mal ein paar Verse nochmal vor. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim. Und er sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre soll er niederreißen, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr getan? So habe ich euch gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch zu Geißeln für eure Seiten werden und ihre Götter werden euch zu Falle werden. Jetzt kommt eine Konsequenz. Jetzt kommt Jesus selbst auf dem Plan in seiner Präexistenz, bevor er quasi auf diese Welt gekommen ist, Mensch geworden ist, heißt es hier, der Engel des Herrn, da vermutet man, dass es Jesus selbst ist, weil es heißt auch, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt. Und Gott spricht jetzt selbst zu ihnen und sagt etwas zu dem Bund, den er mit ihnen gemacht hat. Und dass sie die Altäre niederreißen sollen, dass sie sich fernhalten sollen von der Sünde. Und Gott sagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Am Anfang haben wir gelesen, dass Gott sagt, ich habe euch gegeben und ihr sollt nehmen. Und jetzt kommt Israel durch seine Sünde in die Situation hinein, wo Gott sagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Ich werde es nicht mehr tun. Und was war die Folge davon? Da heißt es nachher, dass sie eben weinten letztendlich, aber ich denke nicht, dass sie echt Buße taten, echt umkehrten, sondern sie weinten wahrscheinlich, weil sie eben die Hilfe Gottes hier nicht mehr erleben sollten. Und jetzt kommt was in Gang. Da steht in Richter 2, Vers 11 bis 19. Ich lese noch ein paar Verse daraus. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und dienten dem Baal. Sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der also aus dem Land Ägypten heraufgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten. Und sie warfen sich vor ihm nieder. Das ist unglaublich. Sie haben sich vor dem Baal niedergeworfen und dienten ihm. Gottes Zorn entbrannte, heißt es, gegen die Israeliten. Und sie gaben sie in die Hand von Plünderern, die sie ausplünderten. Und so verkaufte sie der Herr in die Hand ihrer Feinde. Überall, wohin sie auszogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Bösen. Ganz wie der Herr geredet hatte, wie wir es eben gesehen hatten. So waren sie sehr bedrängt. Da ließ der Herr Richter auferstehen. Jetzt sieht man die Treue Gottes. Jetzt sieht man, wie Gottes Herz mitblutet. Auch wenn Gott gesagt hat, ich will nicht mehr geben. Aber hier sehen wir. Aber auch der Herr ließ Richter auferstehen. Die retteten sie aus der Hand der Plünderer. Aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht, sondern hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter, um den Geboten des Herrn zu gehorchen, gegangen waren. Sie handelten nicht so. Und wenn der Herr ihnen Richter erstehen ließ, war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, alle die Tage des Richters. Denn der Herr hatte Mitleid wegen des Ächzens über die, die sie quälten und bedrängten. Und es geschah, sobald der Richter gestorben war, kehrten sie um und trieben es schlimmer als ihre Väter darin, anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen und sich von ihnen vor ihnen niederzuwerfen. Es ist eigentlich unglaublich, was hier geschieht. Und jetzt kommt dieser Kreislauf. Die Sünde, die Strafe oder Knechtschaft, dann flehen sie zu Gott und tun Buße. Und Gott in seiner Treue, in seiner Gnade, schenkt wieder Rettung, schenkt die Richter. Dann haben sie Ruhe und dann geht es wieder von vorne los. Da denkt man, Mensch, Leute, lernt es doch endlich mal. Aber ich denke, wenn ich in mein Leben hineinschaue, gibt es auch Dinge, wo ich auch in dem Kreislauf drin bin. Wo ich einfach Dinge, wo immer wieder Dinge kommen, wo man Gewohnheiten hat und wo es gar nicht so einfach ist, aus diesem Kreislauf rauszukommen. Da fängt es wieder an mit Sünde, mit Gottes Strafe, Knechtschaft, Buße, Flehen zu Gott, Rettung und Wiederruhe. Und der letzte Vers, den ich gerade eben gelesen habe, heißt, und es geschah, sobald der Richter gestorben war, kehrten sie um und trieben es schlimmer als ihre Väter darin, anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen. Sie machten es schlimmer. Das soll diese Abwärtsspirale hier zeigen. Das ist ein Kreislauf, da kommt der nächste Kreislauf, kommt wieder der nächste Kreislauf. Es bleibt nicht eben gleich stehen wie im Kreislauf, sondern es geht runter. Sie erlebten Gott immer wieder neu und immer wieder hatten sie versagt und hatten, er hat es nicht Gott gegeben. Und 12-mal ist dieser Kreislauf da. 12-mal wiederholt sich das Ganze. Ich denke, wenn ich in mein Leben reinschaue, vielleicht du in dein Leben, ich denke, manches wiederholt sich auch in unserem Leben. Manches ist auch bei uns, wo wir immer wieder Gottes Treue, Gottes Gnade, Gottes Liebe, Gottes Aufrichten brauchen, dass er treu ist, auch wenn wir untreu sind. Ja, Gottes Treue ist, sehen wir hier, dass er Richter schenkt. Richter, die sie wieder zurechtbringen sollen. Richter, die sie wieder auf den Weg Gottes zurückbringen sollen. Hier sehen wir die Etappen des Niedergangs. Sie wohnen unter den Kanitern, sie vermischen sich mit den Kanitern, sie vergessen Gott und letztendlich sie dienen dem Baal. Aber Gott ist treu, er sagt, ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben, Ewigkeit. Trotz ihres Versagens ruft Gott immer wieder einen neuen Richter, der hilft ihnen und bringt sie wieder auf die Beine. Wenn wir die Erfahrung des Richters auf uns anwenden wollen, dann sieht man, wir können mit Jesus im Glauben unterwegs sein. Wir können ihn in besonderer Weise erlebt und erfahren haben. Wir haben vielleicht sogar erlebt, dass er wirklich unser Herz, ja, ich sag mal, volles Genüge gegeben hat, dass wir uns einfach an ihm richtig gefreut haben. Und doch können wir zurückfallen in ein Eigenleben und in ein Leben der Niederlage. Und die Ursachen des Rückfalls, die wir sehen, sind hier Duldung der Sünde und eben Kompromisse. Kompromisse mit den Dingen, wo Gott gesagt hat, macht keine Kompromisse. Lasst sie aus eurem Leben weg. Lasst die Dinge nicht zu in eurem Leben. Und nicht ausgenutzter Sieg, den Gott uns geben will, ist eben Niederlage. Ja, was lernen wir daraus, wenn wir in diesem Kreislauf sind, erkennen, dass wir Sünde getan haben, bekennen, Buße tun und Umkehr und neu anfangen. Ich denke, das dürfen wir, dass wir neu anfangen, weil Gott treu ist, weil Gott, ja, dass seine Treue hat nie ein Ende, egal was geschehen ist in meinem Leben. Seine Treue bleibt und sie hat nie ein Ende. Ich denke, aber ganz praktisch auch wichtig, wenn wir merken, wir sind in einem Kreislauf drin und kommen nicht raus. Vielleicht ist es wichtig, dass du dir einfach einen Mensch suchst, mit dem du beten kannst, zu dem du Vertrauen hast und kannst sagen, das und das macht mir in meinem Leben zu schaffen. Ich komme nicht weg davon. Ich brauche da Hilfe. Und vielleicht ist es gut, man betet zusammen und bringt das vor Gott und hast vielleicht jemanden, der dich begleitet in diesem Punkt, dass du erleben darfst, dass Gott dich auch hier aus so einem Kreislauf rausnimmst. Wir wollen zusammen noch beten, so als möglich aufstehen. Herr Jesus, hab von Herzen Dank für dein Wort. Hab Dank, Herr Jesus, wie du deinem Volk so viel gegeben hast. Herr, du hast auch uns sehr viel gegeben und hilf uns, dass wir im Glauben die Dinge, die du uns gegeben hast, in Anspruch nehmen. Herr, dein Wort ist voll von Verheißungen, die du uns gegeben hast. Und dir gilt es, dass wir sie im Glauben einnehmen und im Glauben uns darauf berufen und dir fest vertrauen, dass du es wirklich so machst, wie du es uns versprochen hast. Herr, wir sehen aber auch die Warnung, Herr, dass wir uns nicht einlassen sollen mit der Sünde. Und Herr Jesus, danke dir, dass du treu bist, egal wo wir stehen, Herr, dass du treu bist, dass du gerecht bist, dass du Sünde vergibst, wenn wir es dir bekennen. Und danke dir, dass du uns herausreißen willst. Herr, hilf uns, dass wir keine faulen Kompromisse machen mit dem Feind, Herr, dass wir dir nachfolgen, dass wir unser Leben ganz neu auf dich ausrichten. Herr, wo wir es nicht getan haben, vergib du und reinige du. Und danke, dass du einen Neuanfang schenkst. Und Herr, wenn jemand auch hier ist, der in Dingen verstrickt ist, dann stell du einfach Menschen zur Seite, Herr, die helfen können, die mittragen können. Herr, danke, dass du befreien willst, Herr. Wir ehren dich und wir preisen dich für dein Wort, Herr. Amen.